Wir dürfen heute weiter in der Offenbarung studieren, die Offenbarung studieren, Gottes Wort hören, was Jesus Christus seiner Gemeinde zu sagen hat. Und ich lade euch ein, gemeinsam, bevor wir beten, den Text zu lesen aus Offenbarung, Kapitel 3. Heute werden wir die Verse 7 bis 13 lesen und mit Gottes Hilfe auch auslegen. Lass uns diesen Text lesen und dann im Anschluss beten zusammen. Offenbarung Kapitel 3, ab Vers 7. Und dem Engel der Versammlung in Philadelphia schreibe: Dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen, siehe, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und er wird nie mehr hinausgehen, und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Herr Jesus Christus, du bist der Heilige und der Wahrhaftige. Und du hast den Schlüssel des Davids. Und was du aufschließt, kann niemand schließen. Und was du zuschließt, kann niemand öffnen. Dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und niemand und nichts kann die Gemeinde, die du mit deinem Blut erkauft hast, überwältigen. Wir danken dir, dass wir sicher sind in deiner Hand und dass du auch heute neu zu uns reden willst durch dein Wort. Und so sei du gegenwärtig in der Kraft deines Geistes, Herr, und öffne meine Lippen. Lege dein Wort auf meine Lippen, dass ich im Namen des Herrn rede und wir alle hören, was der Geist der Versammlung zu sagen hat. Amen. Wir studieren heute das sechste Sendschreiben. Sieben Sendschreiben gibt es in der Offenbarung, sieben Briefe von Jesus Christus an sieben Gemeinden. Und heute ist die sechste Gemeinde dran, die Gemeinde Philadelphia. Und auch wenn es das sechste Sendschreiben ist, es ist das zweite Sendschreiben, der zweite Brief, die zweite Gemeinde, an die kein Tadel gerichtet wird. Die zweite Gemeinde in Smyrna hat auch keinen Tadel bekommen. Alle anderen Gemeinden haben einen Tadel von Jesus bekommen. Sie haben zwar auch einen Lob bekommen, außer die Gemeinde in Sardes, die wir letzte Woche betrachtet haben. Aber ansonsten hatte Jesus an jeder Gemeinde etwas auszusagen. Nun, dass die Gemeinde hier in Philadelphia keinen Tadel bekommt von Jesus Christus, bedeutet nicht, dass es keine Baustellen in der Gemeinde in Philadelphia gab. Es bedeutet nicht, dass die Gemeinde perfekt war. Es gibt keine perfekte Gemeinde. In jeder Gemeinde gibt es Baustellen, in jeder Gemeinde muss Gottes Wort hineinsprechen, um zu korrigieren, zu ermahnen und durchzuschneiden. Das heißt, die Gemeinde in Philadelphia war keine perfekte Gemeinde, aber es war eine Gemeinde, die dem Herrn Jesus Christus treu und loyal war in jeder Hinsicht und deswegen hatte Jesus nichts an ihnen auszusetzen. Es war eine treue Gemeinde. Das ist auch der Titel der Bibelstunde heute, eine treue Gemeinde. Und Jesus Christus hat hier einige Segenssprüche, einige Verheißungen, einige Aussagen an eine treue Gemeinde, die wir jetzt gemeinsam zusammen anschauen wollen. Und zunächst werden wir hier sehen, als allererstes eine Wahrheit. Eine Wahrheit, die uns der Text vermittelt und anschließend vier Segnungen an eine treue Gemeinde. Die erste Wahrheit, die über diesen Segnungen steht, lautet: Jesus hat absolute Autorität. Vers 7. Und davon ausgehend sehen wir dann vier Segnungen, wie Jesus, der absolute Autorität über seine Gemeinde ausübt, wie er diese Segnungen an seine Gemeinde weitergibt. Vier Segnungen. Erstens, Jesus öffnet der treuen Gemeinde die Tür zur Evangelisation. Zweitens, Jesus schenkt der treuen Gemeinde Bekehrungen. Drittens, Jesus bewahrt die treue Gemeinde vor der Prüfung. Wir werden sehen, was es bedeutet. Und abschließend die vierte Segnung, Jesus belohnt die treue Gemeinde. Und so wollen wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes diesen Text und diese Wahrheiten und diese Segnungen mehr verstehen, damit auch wir ermutigt und angespornt werden und sehen, wie viel Segen darin liegt, wenn wir als einzelne Personen, aber auch als ganze Gemeinde Jesus Christus loyal und treu sind, egal was es uns kostet und was es uns fordert. So, lasst uns gemeinsam beginnen und mit der Wahrheit, mit der ersten Wahrheit beginnen. Vers 7, Jesus hat absolute Autorität. Wie in jedem Sendschreiben spricht er erstmal die Gemeinde an, Philadelphia, und dann stellt er sich vor. Und er sagt, dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand öffnet. Hier werden uns drei Eigenschaften von Jesus Christus offenbart, die seine Autorität als Gott unterstreichen. Zunächst stellt er sich hier vor als der Heilige. Der Heilige ist vor allem im Alten Testament ein Begriff für den Jahwe, für den Gott Israels, für den ewigen, lebendigen Gott, der Heilige Israels. Das Volk Gottes sollte wissen, dass Gott völlig abgesondert ist von jeder Sünde, von jeder Unreinheit und dass er völlig andersartig ist als jedes andere Geschöpf im Universum, im Himmel oder auf der Erde. Interessanterweise, als Jesus Christus auf dieser Erde lebte, sprachen Dämonen, die er ausgetrieben hat, zu ihm: Was haben wir mit dir zu schaffen, du Heiliger Gottes? Als Jesus Petrus fragt, was denn die Leute sagen, wer ich bin, sagt er, du bist der Heilige Gottes. Das heißt, Jesus Christus als Mensch wird auch der Heilige Gottes genannt. Jesus sagt hier, ich bin der ewige Gott, ich bin mit Gott eins. Jesus sagt damit nicht nur, dass er vollkommen sündlos, vollkommen abgesondert ist von Sünde und Unreinheit, sondern er sagt, ich bin Gott vollkommen gleich. Er stellt sich ja auch vor als der Wahrhaftige, der Heilige und der Wahrhaftige. Auch dieser Titel, der Wahrhaftige, wird eigentlich nur auf Gott bezogen. Denn alle Menschen auf dieser Erde und die ganze Erde ist korrupt und Lügner. Alle Menschen sind Lügner. Es gibt nur einen, der Wahrheit ist, der Wahrheit spricht, von dem Wahrheit kommt. Und das ist Gott selbst. Jesus selbst sagt über sich selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Auch hier sehen wir, Jesus Christus ist Gott vollkommen gleich. Er hat vollkommene Autorität. Er ist die Wahrheit. Außerhalb von ihm gibt es keine Wahrheit. Aber er stellt sich hier auch vor als der, der den Schlüssel des David hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand öffnet. Wir haben bereits gesehen, in der Offenbarung ist dieser Begriff Schlüssel eine Bezeichnung für Autorität und Herrschaft. Jemand, der einen Schlüssel hat, der besitzt Autorität, der herrscht. Und er hat den Schlüssel des David. David ist der rechtmäßige Herrscher Israels. Und der Sohn Davids, das ist der verheißene Messias. Jesus Christus sagt hier, ich bin es, der vollkommene Autorität hat. Und ich bin es, der Herrscher Israels. Ich bin der Messias. Und dieser Begriff oder dieser Satz, den wir gelesen haben, der kommt 1:1 in Jesaja Kapitel 22, Vers 22 vor. Lass uns diesen Vers kurz gemeinsam aufschlagen und lesen. Jesaja Kapitel 22, Vers 22. Dort wird über Eliakim gesagt, Entschuldigung, Eliakim ist der Sohn Hilkias, und über ihn wird gesagt in Jesaja Kapitel 22, Vers 22, und ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine Schulter legen, und er wird öffnen und niemand wird schließen. Und er wird schließen und niemand wird öffnen. Und hier wird gesagt, er hat Autorität über das Volk Israel. Er hat er herrscht über das Volk Israel. Er hat das Sagen, wer nach Israel rein darf und wer von Israel raus muss. Und in Kapitel 9 aus dem Jesaja, Propheten Jesaja, Vers 5, wird über den Messias gesagt. Jesaja Kapitel 9, Abvers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Hier ist dasselbe Wort wie in Jesaja 22, Vers 22. Ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine Schultern legen. Das heißt, Jesus Christus, ein Kind ist uns geboren. Er ist es, der Herrschaft ausübt über sein Volk Israel. Er ist es, der Autorität hat, um die Türen zu öffnen, wer in sein Reich darf und wer nicht in sein Reich darf. Er hat absolute Autorität. Er schließt auf und niemand kann schließen. Und er schließt zu und niemand kann öffnen. Wir müssen es verstehen, dass Christus, der Sohn Davids, absolute Autorität besitzt. Wen er will, den lässt er rein. Und bei wem er zuschließt, den lässt er nicht rein. Das sehen wir bei dem Herzen vom Pharao. Gott hat sich mächtig erwiesen am Pharao. Der Pharao tat nicht Buße, wollte nicht hören. 10 Plagen hintereinander. Gott hat sich mächtig erwiesen und war geduldig mit dem Pharao, aber der Pharao verstockte sein Herz, er verstockte sein Herz, er verstockte sein Herz. Und dann verstockte Gott sein Herz. Jesus Christus schloss die Tür und niemand konnte sie mehr öffnen. Aber dort, wo Jesus Christus zieht und eine Tür öffnet, dort kann sie auch niemand schließen. Den Jesus Christus ruft, effektiv, der wird kommen in sein Reich. Hier sehen wir also, dass wenn Jesus Christus sich hier als der Heilige, der Wahrhaftige und der die Schlüssel des Davids hat, bezeichnet, dann sagt er damit, er hat die absolute göttliche Autorität über sein Reich, über seine Herrschaft. In Kapitel 1, Vers 18, nachdem Johannes diese wunderbare, aus dem Buch Offenbarung, nachdem Johannes diese wunderbare Erscheinung von Jesus gesehen hat, offenbart sich Jesus ihm nochmals und sagt zu ihm, dass er der Lebendige ist und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus Christus hat sowohl die Schlüssel über das Totenreich und über die Lebendigen, aber er hat auch die Schlüssel über sein Reich, wer rein darf und wer nicht rein darf. Und von diesem Herrscher, von dem, der absolute Autorität hat über diese Welt und über sein Reich, fließt Segen zu all denjenigen, die ihm treu sind. Nun werden wir uns diese 4 Segnungen anschauen, die von ihm zu seinem Volk fließen, die von ihm zu seiner Gemeinde fließen, zu all denjenigen, die ihm Treue und Loyalität geschworen haben bei ihrer Bekehrung. So lasst uns nun die erste Segnung anschauen, die von ihm zu uns fließt. Weil Jesus absolute Autorität besitzt, öffnet er der treuen Gemeinde die Tür zur Evangelisation. Vers 8, die erste Segnung. Hier sagt Jesus, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ich habe eine geöffnete Tür vor dir. Und dieser Begriff Tür steht für Mission, für Evangelisation. Wir haben einige Verse im Neuen Testament, die uns dies deutlich machen. Unter anderem haben wir bereits schon im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 3 gelesen, wie Paulus der Gemeinde sagt, dass sie für ihn beten sollen, in Kolosser Kapitel 4, Vers 3, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden. Bete, dass Gott eine Tür öffnet, damit ich evangelisieren kann. Genauso auch in 1. Korinther Kapitel 16, Vers 8 und 9. Dort sagt er den Korinthern, ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan. Weil Gott eine große Tür, geistlich gesprochen, für ihn aufgetan hat, um zu evangelisieren, bleibt er weiterhin in Ephesus. Das heißt, die Gemeinde in Philadelphia hat von Jesus Christus große Möglichkeiten bekommen, zu evangelisieren, das Wort vom Evangelium zu verbreiten, Menschen für Christus zu gewinnen. Und Jesus begründet auch, wieso er dieser Gemeinde diese Tür geöffnet hat, die niemand schließen kann. Er sagt erstens, denn du hast eine kleine Kraft. Du hast eine kleine Kraft. Das heißt, die Gemeinde in Philadelphia hat erkannt, hat ihren Zustand erkannt. Sie haben erkannt, sie sind schwach. Sie können von sich aus nichts bewirken. Sie können von sich aus niemanden bekehren, niemanden evangelisieren, nirgendwo die Türe aufmachen. Du hast eine kleine Kraft. Du hast den Zustand, in dem du dich befindest, wahrhaftig erkannt. Nicht so die Gemeinde in Sardes, die wir letzte Woche betrachtet haben. Diese Gemeinde hat groß über sich gedacht. Wir lesen Kapitel 3, Vers 2. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Sie selbst dachten über sich, sie seien eine große, eine gute Gemeinde. Die Menschen um sie herum dachten, sie wären eine effektive Gemeinde. Aber Gott hat ein anderes Urteil über sie. Anders die Gemeinde in Philadelphia. Ihr habt eine kleine Kraft. Und Gott liebt es, die Schwachen zu gebrauchen. Denn in der Schwachheit ist Gott mächtig. Und je schwacher wir sind, umso mehr kann und wird Gott durch uns tun. Denn dann wird seine Macht und Herrlichkeit noch mehr zur Geltung kommen. Und weil die Gemeinde sich als schwach und als eine kleine Kraft gesehen hat, hat Gott mächtig durch sie wirken können und wollen. Aber als Zweites sagt er zu ihnen, und du hast mein Wort bewahrt. Du hast mein Wort bewahrt. Wir haben bereits einige Gemeinden angeschaut. 5 Gemeinden, an die Jesus die Briefe geschrieben hat. Und wir haben gesehen, wie die Gemeinde teilweise die erste Liebe verloren hat, wie sie eine falsche Lehre toleriert hat, wie sie Sünde toleriert hat, wie sie weltlich geworden ist. Die Gemeinde in Philadelphia hat das Wort bewahrt. Sie hat das Wort Gottes bewahrt. Auch wenn Gemeinden um sie herum liberal geworden sind und falsche Lehre toleriert haben, und auch wenn die Gemeinden um sie herum sich der Gesellschaft angepasst haben, sie nicht. Sie sind dem Wort treu geblieben. Sie sind der Lehre der Apostel treu geblieben. Sie sind dem Wort Gottes treu geblieben. Sie weichen keinen Schritt ab von dem unfehlbaren und irrtumslosen und inspirierten Wort Gottes ab. Und ein weiterer Grund, wieso er ihnen eine geöffnete Tür geschenkt hat, ist: Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Auch dies haben wir schon mehrfach gesehen, dass der Name für das Werk oder die Person steht. Das heißt, sie haben das Evangelium von Jesus Christus nicht verleugnet. Seine ewige Gottheit und seine Menschwerdung, Gott und Mensch in einer Person, sein stellvertretendes Opfer am Kreuz, seine Auferstehung und Himmelfahrt und Wiederkunft, das Evangelium, es haben sie nicht verleugnet. Und wisst ihr, genau diese 3 Punkte sind notwendig, um zu evangelisieren. Wir müssen unsere Schwachheit erkennen, wir müssen das Wort verkündigen, und zwar das Evangelium. Und weil diese Gemeinde genau diese 3 Dinge getan hat, weil sie sich schwach gefühlt haben, weil sie treu dem Wort waren und weil sie das Evangelium von Jesus Christus verkündigt haben, hat Gott ihnen eine Tür geöffnet, hat Jesus Christus ihnen eine Tür geöffnet. Mit so einer Gemeinde kann Jesus arbeiten. Mit so einer Gemeinde kann Jesus das Evangelium verbreiten. Durch so eine Gemeinde kann Jesus Christus Menschen retten. So einer Gemeinde öffnet Jesus die Tür und niemand kann sie schließen, außer Jesus selbst. Jesus hat über 20 Jahre hinweg die Tür in Afghanistan geöffnet. Niemand konnte sie schließen. Menschen wurden zu Christus gerufen, Gemeinden wurden gegründet. Nun wurde die Tür wieder geschlossen. Es war nicht der Teufel oder sonst jemand, es war Jesus Christus. Er hat dort den Menschen die Möglichkeit gegeben, das Evangelium zu hören. Jetzt ist die Tür zu, aber Christen sind immer noch vor Ort. Das Evangelium kann sich immer noch verbreiten. Wir sehen also diese erste Segnung, die von Jesus Christus ausgeht. Wir müssen verstehen, er sagt hier, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Er war es, nicht die Gemeinde hat die Tür geöffnet, sondern Jesus hat den Schlüssel für sein Reich und er hat die Tür geöffnet. Die zweite Segnung finden wir in Vers 9. Jesus schenkt der treuen Gemeinde Bekehrung. Jesus schenkt der treuen Gemeinde Bekehrungen. Siehe, ich gebe, er hat Autorität, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Hier spricht Jesus von einer Synagoge des Satans. In Kapitel 2, Vers 9 hat Jesus schon mal von dieser Synagoge des Satans gesprochen. und hat dort gesagt, ich kenne deine Drangsal und deine Armut und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Das heißt, Juden, die Jesus Christus nicht als Messias angenommen, sondern ihn verleugnet haben und nun gegen das Reich Gottes arbeiten. Das ist eine Synagoge des Satans. Nicht, weil es Juden waren, sondern weil sie gegen das Evangelium, gegen das Reich Gottes gearbeitet haben. Deswegen nennt Jesus sie so. Jeder, ausnahmslos, ob es ein Jude ist oder ein Grieche oder welcher Nation auch immer, jeder, der Jesus Christus leugnet und gegen sein Reich arbeitet, der ist ein Kind des Teufels. Und er tut den Willen des Teufels und arbeitet in seinem Reich aktiv mit. Jesus sagt hier der Gemeinde in Philadelphia, ich werde einige von diesen Juden, übrigens die Juden dort in Philadelphia, sie haben versucht, die Christen zu bedrängen, so wie bereits auch die Gemeinde in Smyrna die Verfolgung erlitten hat. Die Juden waren maßgeblich beteiligt, die Christen zu verfolgen und sie zu bedrängen. Und er sagt, ich werde von dieser Synagoge des Satans einige in deine Hände geben. Ich werde sie dazu bringen, ich werde sie zwingen, sagt unser Text. Wir können auch sagen, ich werde sie dahin bewegen, ich werde sie dahin führen, dass sie vor dir niederfallen werden. Hier wird nicht gesagt, dass die Juden die Gemeinde in Philadelphia anbeten wird. Das ist nicht, was Jesus hier sagt, sondern er sagt, ich werde die Juden dazu bringen, sich vor dir niederzuwerfen, vor der Gemeinde, weil sie meine Liebe zu dir erkannt haben. Mit anderen Worten, ich werde ihnen zeigen, dass ich meinen Sohn wirklich gesandt habe, aus Liebe zur Welt, aus Liebe zu meiner Gemeinde. Ich habe meinen Sohn gesandt und Jesus Christus ist aus Liebe zur Gemeinde gestorben. Weil sie meine Liebe erkannt haben, werde ich sie dazu bringen, dass sie vor meiner Gemeinde niederfallen werden und erkennen und bekennen werden, dass ich der lebendige Gott bin. Kurz gesagt, ich werde einige von den Juden bekehren. Ich werde einige von den Juden bekehren, nicht ihr, ich werde sie dazu bringen. Siehe, ich gebe aus der Synagoge. Ich werde sie zwingen. Wenn Jesus aufschließt, kann niemand zuschließen. Sehen wir diese Autorität, die von dem Vers 7, von der ersten Wahrheit, den ganzen Text durchfließt. Sie werden sich vor der Gemeinde beugen und bekennen, dass sie wirklich Gottes Braut, Gottes Gemeinde sind. Wir sehen eine ähnliche Situation im Propheten Daniel mit dem König Nebukadnezar. Lass uns diese Stelle ganz kurz aufschlagen. Daniel Kapitel 2, eine Parallelstelle zu unserem Text. Vers 46 und 47, nachdem Daniel dem König seinen Traum gedeutet hat, lesen wir folgende Worte aus Daniel Kapitel 2 ab Vers 46. Da fiel der König Nebukadnezar nieder auf sein Angesicht und betete Daniel an. Und er befahl ihm, Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, da du vermocht hast, dieses Geheimnis zu offenbaren. Wir sehen hier, Nebukadnezar fällt vor Daniel nieder und hier heißt es, dass er ihn anbetete. Aber danach lesen wir, dass er Gott die Ehre gibt und sagt, dein Gott ist der Gott aller Götter und dein Gott hat dir dieses Geheimnis offenbart, damit du es mir offenbaren kannst. Genau das ist damit gemeint in Philadelphia, dass die Juden sich vor der Gemeinde niederfallen werden und sagen werden, euer Gott ist der wahre Gott und Jesus Christus ist der Messias. Und diese Juden, die die Christen einst verfolgten, sind nun ihre Brüder und Schwestern. Diese Juden, die Jesus einst leugneten, bekennen ihn nun. Diese Juden, die ihn einst leugneten und ans Kreuz schlugen, folgen ihm nun nach bis in den Tod. Das ist, was Jesus hier einer treuen Gemeinde verspricht. Wir sehen also diese zwei Segnungen. Jesus Christus öffnet die Tür zur Evangelisation. Jesus Christus schenkt der Gemeinde Bekehrungen. Und eine dritte Segnung, die Jesus hier ausspricht, ist ein Versprechen, dem wir uns jetzt etwas näher und mehr Zeit widmen wollen. Jesus bewahrt die treue Gemeinde vor der Prüfung, Vers 10. Jesus bewahrt die treue Gemeinde vor der kommenden Prüfung. Wir lesen hier in Vers 10. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Wiederum Jesus Christus, er hat Autorität und Herrschaft. Ich werde euch bewahren. Vor was? Vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Weil diese treue Gemeinde das Wort von Jesus Christus bewahrt hat, wird Jesus auch sie bewahren. Jesus sagt hier, weil ihr das Wort meines Ausharrens bewahrt habt. Wir können davon ausgehen, dass hier Jesus hier sagen will, weil ihr darauf geachtet habt, auf mich zu warten, weil ihr ausgeharrt habt, weil ihr das Wort, das meine Apostel zu euch geredet haben, was in den Evangelien steht, auf mich zu warten, auszuharren, weil ihr dieses Wort bewahrt habt, weil ihr treu gewesen seid, weil ihr standhaft geblieben seid, weil ihr mein Wort bewahrt habt, werde auch ich euch bewahren. Es ist ein Versprechen an eine Gemeinde, die sich felsenfest auf das Wort Gottes gründet. Es ist ein Versprechen und eine Verheißung an eine Gemeinde, die Jesus Christus in jeder Lage treu und loyal ist. Nun, vor was wird er sie bewahren? Vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und ich gehe davon aus, dass hier Jesus die große Trübsalszeit meint. Das, was Daniel uns in Kapitel 12, Vers 1 gesagt hat, über eine globale, weltweite Versuchung und Prüfung, und das, was auch Jesus Christus von Daniel übernommen hat in Matthäus Kapitel 24, Vers 21, von einer globalen, weltweiten Verfolgung, wie sie es noch nie auf dieser Erde gegeben hat. Denn hier heißt es, von einer Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Nicht nur vereinzelt in vereinzelten Ländern, kommunistischen oder muslimischen Ländern, sondern über den ganzen Erdkreis wird eine Versuchung kommen. Was meint Jesus damit, dass er sie davor bewahren wird? Nun, zwei große Themen oder Auslegungen zu diesem Thema gibt es. Dieses Wort vor, werde auch ich dich bewahren, vor der Stunde, kann man in zweierlei Weise auslegen. Entweder heißt es hier in oder durch, dann würde Jesus sagen, ich werde euch in dieser großen Versuchung, in dieser großen Prüfung oder durch diese große Prüfung hindurch tragen, hindurch begleiten. Das heißt, diese Prüfung wird kommen und die Gemeinde wird durch diese Prüfung hindurchgehen müssen, aber Jesus ist bei ihnen. Entweder kann man diesen Text so verstehen, oder aber dieses Wort bedeutet vor oder aus. Dann würde es bedeuten, dass Jesus sagt, ich werde euch aus dieser großen Versuchung herausholen oder vor dieser großen Versuchung retten oder bewahren. Und beide Auslegungen finden in der Schrift Anhaltspunkte oder Bestätigungen. Diejenigen, die sagen, dass Jesus Christus uns durch die Trübsalzeit begleiten wird, weisen auf Noah hin und sagen, Gott hat das Gericht über diese Erde geschickt und er hat Noah nicht von dieser Erde geholt und ihn bewahrt, sondern er hat ihn durch diesen Sturm hindurch getragen. Und so gibt es auch andere Stellen, womit diese Ausleger argumentieren. Diejenigen, die sagen, dass die Gemeinde vor diese Versuchung bewahrt wird, das heißt entrückt wird davor, weisen auf Henoch hin, der vor Noah gelebt hat und der mit Gott wandelte und vor dieser großen Katastrophe entrückt wurde. Und so sehen wir, dass beide Auslegungen in der Bibel auch Belege finden. Aber dennoch wird dieses Wort vor im Neuen Testament überwiegend gebraucht als aus oder durch. Also das heißt aus der Versuchung oder durch oder vor der Versuchung bewahren. Und ich bin aktuell zu der Überzeugung gekommen nach meinem Studium, dass Jesus genau das damit sagen will. Er wird die Gemeinde vor dieser großen Versuchung bewahren. Er wird die Gemeinde aus dieser großen globalen Versuchung befreien und entrücken. Und ich will nun drei Belege geben, wieso ich dieses Verständnis der Schrift habe. Wir müssen uns den Vers 10 aus Offenbarung Kapitel 3 etwas genauer anschauen. Der erste Beleg, wieso ich glaube, dass wir vor dieser großen Trübsalzeit entrückt werden, ist die Zeitangabe, die Jesus hier macht. Er sagt, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Dieses Wort Stunde ist hier ausschlaggebend. Jesus spricht hier nicht nur von einer Zeit der Versuchung, von einer Trübsalszeit. Er will die Stunde, das heißt den Zeitpunkt hier, sehr betonen. In diesem Vers geht es um den Zeitpunkt, nicht überwiegend um die Versuchung oder um die Auswirkung der Versuchung selbst. Wenn es hier Jesus nur um die Versuchung gehen würde und dass er uns durchtragen würde, dann könnte er auch sagen, ich werde euch vor oder in dieser Versuchung bewahren. Aber das sagt Jesus nicht. Er sagt ganz explizit, ich werde euch vor dieser Stunde, das heißt bevor dieses Ereignis, bevor dieser Zeitpunkt überhaupt eintreffen wird, bevor dieser Zeitpunkt kommt, werde ich euch bewahren. Aus dieser Stunde der Versuchung werde ich euch rausholen. Und dieser Gedanke wird durch das Leben von Jesus Christus selbst bestätigt. Lass uns gemeinsam Johannes Kapitel 12, Vers 27 aufschlagen. Johannes Kapitel 12, Vers 27. Dort sagt Jesus, jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Dieses Wort aus ist das gleiche Wort, was in der Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 für vor benutzt wird. Rette mich aus dieser Stunde, rette mich vor dieser Stunde. So können wir auch in Offenbarung 3, Vers 10 sagen, dass Jesus uns aus der Stunde der Versuchung retten wird. Und Jesus, wir müssen hier darauf achten, Jesus redet hier von dem kommenden Zorn, vor dem Gericht, vor Golgatha. Und er betet hier zu seinem Vater und sagt, nicht, rette mich aus der Hand meiner Feinde oder bewahre mich vor deinem Zorn. Er spricht hier explizit von einer Stunde, von einem Zeitpunkt. Und er sagt, rette mich aus diesem Zeitpunkt, bevor es überhaupt passiert. Und wir müssen hier das menschliche Herz von Jesus sehen. Er ist als Knecht auf diese Erde gekommen und er hat den Willen des Vaters vollkommen getan, aber er wusste auch, was auf ihn zukommt. Und er hatte Angst davor. Er hatte Angst, das Gericht Gottes zu ertragen. Er hatte Angst, den Zorn Gottes zu erfahren. Und er betete, Herr, wenn es dein Wille ist, so nimm den Kelch von mir. Rette mich aus dieser Stunde der Versuchung. Und weil es, so meine ich, auch in Offenbarung Kapitel 3, Vers 10, Jesus eher um den Zeitpunkt geht, ist dies das erste Argument, dass Jesus uns, bevor dieser Zeitpunkt überhaupt auf diese Erde kommt, bevor diese weltweite Versuchung kommt, wird er uns herausretten und an einen anderen Ort bringen, nämlich zu sich selbst. Das zweite Argument, wieso ich glaube, dass Jesus uns vor dieser Trübsal retten wird, ist die Personen, um die es hier geht. Über wen spricht Jesus hier in Johannes in Offenbarung Kapitel 3, Vers 10? Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor oder aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Hier wird ganz genau gesagt, an wen sich diese Versuchung, diese Prüfung, diese Trübsalszeit richten wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Und dieses Wort wohnen bezeichnet jemanden, der diese Erde zu seinem Zuhause gemacht hat. Jemand, der sich hier ansässig gemacht hat. Jemand, der sich hier ein Haus gebaut hat und am liebsten in aller Ewigkeit auf dieser Erde wohnen würde. Jemand, der sein Glück, seine Zufriedenheit, seine Hoffnung auf dieser Erde sucht und nirgendwo anders. Christen werden im Neuen Testament oft als Fremdlinge bezeichnet. Als diejenigen, die kein Bürgerrecht auf dieser Erde haben. Als Pilger. Das ist die Bezeichnung für Christen. Menschen, die Gott nicht kennen, die keine bleibende Stadt in der Ewigkeit suchen, sondern die jetzige. Sie haben ihre Wohnung auf dieser Erde aufgeschlagen und suchen nicht das Himmlische, nicht das Ewige. Hier sind Menschen gemeint, deren Heimat und Hoffnung nicht der Himmel ist, sondern diese Erde. Und an diese Menschen richtet sich diese große Stunde der Versuchung. Im Buch der Offenbarung wird dieser Begriff Bewohner der Erde immer wieder verwendet, sehr häufig sogar, und immer in Bezug auf gottlose Menschen. Lasst uns vielleicht zwei oder drei Stellen dazu aufschlagen als Beleg. Offenbarung Kapitel 6, Vers 10. Dort sprechen die Märtyrer, die um des Wortes willen getötet wurden, und sagen zu Jesus, sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Das heißt an Menschen, die sie getötet haben. An Menschen, die sich dem Satan angehängt haben und gegen das Reich kämpfen. Bis wann rächst du nicht unser Blut an den Menschen, die auf dieser Erde wohnen? Oder Offenbarung Kapitel 8, Vers 13. Dort, wo die Posaunen posaunt werden und Gottes Gericht über diese Erde kommt, und dann lesen wir, und ich sah und ich hörte einen Adler inmitten des Himmels fliegen und mit lauter Stimme sagen, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaune der drei Engel, die Posaunen werden. Wehe den Menschen, die auf dieser Erde ihr Zelt aufgeschlagen haben und nicht das Himmlische suchen, denn sie werden gerichtet werden. Bewohner dieser Erde. Nicht Christen. Und vielleicht eine letzte Stelle, Offenbarung Kapitel 13, Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es, also das Tier, anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist in dem Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Das heißt, hier gibt es einen Unterschied zwischen denen, die auf der Erde wohnen, und diejenigen, die im Buch des Lammes stehen. Diejenigen, die im Buch des Lammes stehen, sind Kinder Gottes. Die, die auf der Erde wohnen, sie werden das Tier anbeten. Sie werden dem falschen Propheten anhängen. Sie werden sich dem Teufel und seinem Reich anschließen. Über diese Menschen, die auf der Erde wohnen, wird diese große Versuchung kommen. Und diese Versuchung ist nichts anderes als der Zorn des Lammes, wie es in Offenbarung Kapitel 6, Vers 17 heißt. Das ist der Zorn des Lammes, der auf diese Erde kommt. Das ist Gottes Gericht über alle gottlosen Menschen, über all diejenigen, die ihn nicht angenommen haben. Es ist Gottes Gericht. Es ist der Zorn des Lammes. Und wir als Gläubige, liebe Gemeinde, sind und wurden von dem Zorn des Lammes befreit. Als Jesus Christus auf Golgatha den Zorn des Lammes, den Zorn des Vaters auf sich genommen hat. Wir wurden davor schon befreit und deswegen kann uns dieser Zorn nicht mehr treffen. Das möchte ich belegen mit 1. Thessalonicher Kapitel 1. 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 10. Dort sagt Paulus über die gläubig gewordenen Christen in Thessalonich, dass sie auf wundersame Weise bekehrt wurden, sich bekehrt haben. Und dann sagt er, was die Menschen über sie sagen, ab Vers 9. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und jetzt und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Und ich glaube, dass hier dieser kommende Zorn, diese Trübsal, das Gericht über diese Erde sein wird. Denn hier heißt es, er wird uns erretten vor dem kommenden Zorn. Er hat uns schon erlöst vor dem Zorn. Wir sind schon erlöst, als er den Zorn des Vaters auf sich genommen hat. Das heißt, wir warten auf seine Wiederkunft, weil wir dann mit ihm laut 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17 in die Himmel mit ihm zusammen entrückt werden und vor diesem Zorn befreit und bewahrt werden. Das lehrt uns Paulus weiter in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17, dass wir mit ihm entgegen in den Wolken des Himmels entrückt werden und so bei ihm sein werden alle Zeit. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 9 sagt Paulus, denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich denke, diese Stellen aus dem Thessalonicher Brief machen deutlich, Gott wird uns vor diesem Zorn des Lammes, der auf diese Erde kommen wird, bewahren und retten und davor zu sich holen. Und ein dritter und letzter Beleg, wieso ich glaube, dass wir vor dieser Trübsal bewahrt werden, ist die Prüfung selbst. Wenn Jesus hier seiner Gemeinde, seiner Braut versprechen sollte, sie durchzutragen, sie hindurchzutragen. Wieso lesen wir dann so oft in der Offenbarung von Menschen, die aufgrund des Wortes getötet werden? Von Menschen, die unsagbares Leid erfahren müssen, weil sie an Jesus Christus glauben. Diese Berichte haben wir sehr häufig in der Bibel. Ich denke, hier geht es nicht um die Gemeinde. Ich denke, hier geht es um Menschen, die während dieser Trübsalzeit geprüft wurden von Gott, die sich bekehrt haben zu dem lebendigen Gott und die nun aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden und getötet werden aufgrund ihres Glaubens. Wenn Jesus seine Gemeinde versprechen würde, ich bewahre euch hindurch, wieso müssen sie so viel Leid erdulden? Ich glaube nicht, dass es hier um die Gemeinde geht, denn ab Kapitel 4 wird der Begriff Versammlung oder Gemeinde in der Offenbarung nicht ein einziges Mal mehr verwendet. Das nächste Mal wird dieser Begriff in Offenbarung Kapitel 22, Vers 16, also am Ende der Offenbarung, wo das neue Jerusalem wieder auf diese Erde kommen wird, genannt. Ich denke, dass dieses Gericht, diese Zeit, diese Stunde der Versuchung über die Nationen dieser Erde kommen wird. Und in dieser Zeit stellt Jesus Christus Gott sein Volk wieder her. Und in dieser Zeit wird die Gemeinde bei ihm im Himmel sein. Und wir werden die Hochzeit des Lammes feiern, wie es in Offenbarung Kapitel 18 und 19 beschrieben wird. Und dann werden wir mit ihm nach dieser Trübsalzeit wieder auf diese Erde kommen, wie es in Offenbarung Kapitel 20 beschrieben wird. Und wir werden mit ihm 1000 Jahre auf dieser Erde herrschen. Das ist mein aktuelles Verständnis, liebe Gemeinde, von diesem Vers 10, was es damit auf sich hat, wenn Jesus sagt, dass er uns vor dieser Stunde der Versuchung bewahren wird. Prüft diese Auslegung, hört es euch nochmal nach oder vielleicht habt ihr mitgeschrieben. Wenn ihr eine andere Meinung seid, dann ist es völlig in Ordnung. Es gibt große Theologen, die haben hier unterschiedliche Meinungen. Mein aktuelles Verständnis von der Schrift ist das, dass wir davor zu Jesus Christus in den Himmel entrückt werden. Das ist ein Versprechen, eine Segnung, die Jesus hier ausspricht. Und zwar an wen? An eine treue Gemeinde. An eine treue Gemeinde. Nicht an eine Gemeinde, die liberal geworden ist. Nicht an eine Gemeinde, die wischiwaschi lebt. An eine Gemeinde, die ihren Arm abhackt, wenn ihr Arm sie zur Sünde verleitet. An eine Gemeinde, die ihr Auge rausreißt, wenn ihr Auge sie zur Sünde verleitet. Jesus schreibt dieses Versprechen, jemanden zu sich zu holen, wenn er treu ist. Und so sehen wir hier, wie gut und gnädig Jesus Christus ist und wie groß auch diese Segnung ist, diese dritte Segnung, die Jesus Christus einer treuen Gemeinde ausspricht. Und er sagt hier in Vers 11, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone raube. Das heißt, seine Wiederkunft ist nahe. Vor 2000 Jahren war sie schon nahe und sie ist jetzt noch näher. Und weil er bald kommt, sollen wir festhalten, was wir haben. Das heißt, er legt uns hier nicht noch eine größere Bürde auf, die wir zu halten haben, sondern das, was wir aktuell besitzen, die Treue, die wir bewiesen haben, die sollen wir festhalten, damit niemand unsere Krone, das heißt den Siegeskranz, die Trophäe, die wir haben, dass sie uns niemand raube. Halte fest, was du hast. Die vierte und letzte Segnung, die Jesus hier einer treuen Gemeinde ausspricht, ist, Jesus belohnt die treue Gemeinde. Also die letzte Segnung war, er bewahrt sie und hier belohnt er eine treue Gemeinde. Vers 12. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott. Und meinen neuen Namen. Ich will ganz kurz nur etwas sagen. Heute reicht die Zeit nicht dazu aus, aber vielleicht in einer anderen Predigt mal aus dem Petrusbrief. Wieso sagt Jesus hier zu Gott, mein Gott? Er ist Gott doch gleich in allem. Wir haben Vers 7 gesehen, er hat völlige Autorität und Herrschaft. Er ist Gott in allem gleich. Nun, ich glaube, hier spricht der Mensch, Jesus Christus. Denn als Gott in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3 sagt Petrus folgende Worte, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Vater ist Gott für Jesus. Also es gibt Gott den Vater, es gibt Gott den Sohn und es gibt Gott den Heiligen Geist. Und als wenn Jesus Christus sagt, du bist mein Gott, dann spricht er hier als menschliche Person. Und er sagt hier, dass mein Gott, mein Vater, euer Gott, einige Dinge tun wird für euch, wenn ihr treu seid, wenn ihr überwinden werdet. Und das Erste, was Gott tun wird, Er wird diejenigen, die überwinden, zu einer Säule machen. Und Säule beschreibt hier Stabilität oder Beständigkeit, aber auch Ehre und eine gewisse Funktion. Denn im Neuen Testament wird zum Beispiel Petrus oder Johannes oder auch Jakobus als Säulen bezeichnet. Die Gemeinde Jesu Christi wird in 1. Timotheus 3, Vers 15 als eine Säule der Wahrheit bezeichnet. Und somit können wir auch sagen, diejenigen, die zu einer Säule gemacht werden, das sind keine Statuen im Himmel, die für immer dranstehen werden, sondern Jesus beschreibt hier, dass wir eine bleibende und ehrwürdige Funktion im Himmel haben werden. Eine beständige, eine ewige, eine ehrwürdige, eine hochachtungsvolle Funktion im Himmel für alle Ewigkeit. Und zwar im Tempel Gottes, sagt Jesus. Den werde ich zu einer Säule machen, in dem Tempel meines Gottes. Es ist interessant, dass wir im Buch der Offenbarung immer wieder über den Tempel Gottes hören. Aber sobald wir von dem neuen Himmel und der neuen Erde hören in Offenbarung und dem neuen Jerusalem, das vom Himmel auf diese Erde herabkommt, dann lesen wir in Offenbarung Kapitel 21, Vers 22, dass es gar keinen Tempel mehr gibt, denn Gott wird ihr Tempel sein. Auf der neuen Erde und dem neuen Himmel wird es keinen Tempel mehr geben. Gott wird unser Tempel sein. Das heißt, was Jesus hier verspricht, ist, als Säulen werden wir für immer einen beständigen und ehrwürdigen Platz in der Gegenwart des Tempels, in der Gegenwart Gottes haben. Erinnern wir uns an die Worte, die Jesus ausspricht: Reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufstellen. Und dann lesen wir in Johannes Kapitel 2, er sprach von seinem Leib als den Tempel. Die Gegenwart Gottes ist damit gemeint. Und wir werden in alle Ewigkeit in seiner Gegenwart einen Ehrenplatz, eine ehrwürdige Funktion haben werden als Christen, die treu waren auf dieser Erde. Und er verspricht hier noch, und er wird nie mehr hinausgehen. Die Person, die treu war, wird nie mehr hinausgehen. Wisst ihr, die Stadt Philadelphia war und ist bekannt für eine erdbebenreiche Stadt. Das heißt, die Bewohner dort in Philadelphia, es war für sie eine Gewohnheit, die Stadt immer wieder neu zu verlassen oder ihr Hab und Gut immer wieder neu zu erarbeiten, ihr Haus wieder neu aufzubauen. Für sie war es eine Gewohnheit, aus der Stadt zu fliehen, hinauszugehen. Und Jesus verspricht genau dieser Gemeinde hier, wenn ihr mir treu seid, dann werdet ihr im Himmel, dort wo keine Sünde, kein Leid, kein Elend mehr sein wird, dort wo ihr in der Gegenwart Gottes sein wird, von diesem herrlichen Ort werdet ihr nie wieder fliehen müssen. Dort wird es keine Erdbeben geben, dort wird es keine Verfolgung geben. An diesem Ort werdet ihr in alle Ewigkeit sein. Und abschließend verspricht er hier einige Namen. Jesus wird den Namen seines Gottes auf sie schreiben. Jesus wird den Namen der Stadt auf sie schreiben. Und er wird seinen eigenen Namen auf sie schreiben. Ich denke, hier geht es um den Priesterdienst. Denn im Alten Testament hat der Priester als Symbol seines Dienstes auf seiner Stirn geschrieben gehabt: Heilig dem Herrn. Er war ausgesondert, explizit als Priester für Gott zu dienen. Und diesen Gedanken finden wir auch durchweg in der Offenbarung. Und so glaube ich, dass Jesus hier verspricht, ihr werdet in alle Ewigkeit Könige und Priester meines Gottes, in der Stadt meines Gottes sein. Und ihr werdet an mir Anteil haben, an meinem neuen Namen, an meiner Herrlichkeit. Ihr werdet mich sehen, wie ich bin. Und ihr werdet alle Zeit sein, wie ich bin. Und ihr werdet in meiner Gegenwart sein. Und so haben wir hier ein wunderbares und herrliches Versprechen, eine Segnung an all diejenigen, die ihm treu sind. Sie werden unbeweglich in der Gegenwart Gottes sein. Und ich muss es immer wieder neu sagen, es wäre Gnade genug, wenn Gott uns einfach nur erlöst hätte und irgendwo im Himmel in eine Ecke gestellt hätte und wir könnten den Himmel genießen. Es wäre Gnade genug. Gott hat uns nicht nur vor der Hölle bewahrt. Gott hat uns zu Königen und zu Priestern gemacht. Und Gott wird uns zu Säulen machen, die ewig diesem lebendigen und heiligen Gott dienen und seine Gegenwart genießen werden. Wir werden uns erfreuen an diesem Gott und an seinem Sohn alle Ewigkeit. Es ist Gnade über Gnade. Es ist schon Gnade, auf dieser Erde Priester zu sein und dem Herrn dienen zu dürfen. Aber im Himmel, wo wir von Sünde und von Schwachheit befreit sein werden, Ewigkeit bei ihm zu sein und ihm zu dienen. Und all diese Segnungen, liebe Gemeinde, all diese Versprechen richtet sich an eine treue Gemeinde. Ich denke, Gottes Wort hat uns heute aufgezeigt, wie wertvoll es ist, treu zu sein. Wie viel Segen es dir bringt, treu zu sein, und wie viel Segen Gott durch dich auf diese Erde bringt, wenn du treu bist. Diese Gemeinde hat eine offene Tür. Menschen haben sich bekehrt, weil sie treu waren. Und wenn wir Gott treu sind, im Kleinen, dann wird Gott uns segnen und Gott wird andere Menschen durch uns segnen. Und so ist mein Appell an dich und mich, an uns als Gemeinde, aber auch an jeden persönlich. Schau darauf, was Gott dir gegeben hat. Halte fest, bis ich komme, damit niemand deine Krone raube. Halte fest, egal wie klein und wie unbedeutend oder wie groß und bedeutend dein Dienst scheint. In Gottes Augen ist jeder Dienst groß und bedeutend. Und der kleinste Dienst auf dieser Erde wird wahrscheinlich am meisten belohnt werden im Himmel. Und der größte Dienst auf dieser Erde, vor den Augen der Menschen, wird vielleicht am kleinsten belohnt werden. Deswegen schau nicht darauf, was du von Gott empfangen hast, wie klein oder wie groß es ist, sondern sei treu mit dem, was du bekommen hast. Und Gott wird dich zu einer Säule machen. Jesus Christus wird dich zu seiner Säule im Tempel seines Gottes machen. Und er wird seinen Namen auf dich schreiben und den Namen seines Gottes und den Namen der ewigen Stadt, in der wir dienen und herrschen und leben werden in alle Ewigkeit. Amen.